Sie ist halt, die Brille ist ja nicht so, dass sie dann wirklich schlagartig von heute auf morgen weg ist, sondern es bricht einmal so ein Glasl, dann fällt dir das andere Glasl raus.
Ein Schrauber.
Ja, genau, und dann wird der Schrauber locker, ja. Und dann irgendwann fehlt dir ein Bügel und irgendwann denkst du, okay, scheiß drauf, mit so einer halben Brille kann ich eh nichts mehr anfangen, jetzt weg damit, ja, so auf die Art. Hey und willkommen zurück bei Popokultur mit Berlo
und Schnacks.
Heute geht's um das sexy hexy Thema, die rosa-rote Ferragamo-Brille. Schnecki, was meinen wir damit?
Wir meinen damit die rosa-rote Brille, die man immer hat, wenn man in jemanden verliebt ist und der dann kann dann nichts falsch machen und er ist der beste und geilste Typ der Welt. Und das hatte jeder schon wahrscheinlich in unserem Leben, also der verknallt war. Und wir wollen dieses Phänomen heute, dem wollen wir auf den Grund gehen.
Ich glaube, es ist Underfuckedness, woher diese Brille kommt. Ich meine es ernst.
Wie weißt du das?
Ich glaube, du bist irgendwie so lang auf der Suche. Mann. Du in dritter Form quasi. Ich glaube, man ist so lang auf der Suche, dass man halt, wenn man dann irgendwann einen trifft, der so halbwegs ins Schema passt, ins eigene, man einfach die rosarote Ferragamo-Brille aufsetzt und einfach alles andere, was negativ oder quasi alarmierend sein könnte, ausblendet, dass man einfach ins Bett gehen kann mit dem mit ruhigem Gewissen und sagt, das ist er oder das ist sie.
Wie lange hat man die auf, diese rosa-rote Ferragamo?
Leider nicht lang genug, das sage ich dir.
Ich meine, ich hatte eine rosa-rote Ferragamo-Brille auf, als ich einmal unglaublich verliebt war. Und ich muss sagen, dass ich glaube, wenn die Person, in die man verliebt ist, nicht rechtzeitig enttäuscht, dann kriegt man die nicht mehr so schnell ab.
Doch, sicher kriegst du die schnell ab. Bei dir war es so, dass du sehr lange verliebt warst, aber nicht in einer Beziehung. Das sind zwei Paar verschiedene Schuhe. Ja? Wenn du diese Kennenlernphase und so weiter, das mal überwunden hast und dann wirklich in die Beziehungsphase gehst, wo du dann die dreckige Unterwäsche aufhebst und die Waschmaschine haust, ja? Oder kochen musst oder es nicht gesaugt wird oder die Realität dir so richtig eine Watschen gibt, ja? Die vielleicht sogar deinen Nasenflügel bricht, dann ist sie weg, die rosarote Brille.
Ja, deswegen sage ich ja, du musst rechtzeitig enttäuscht werden, sonst bleibt es immer
oben. Das ist keine Enttäuschung, das ist einfach fucking Reality.
Nein, du wirst enttäuscht von der Reality, du bist enttäuscht, du warst sofort getäuscht.
Nein, ich glaube, du bist einfach auf Cold Turkey. Du bist high, ich stelle mir das einfach so, du bist wie auf Droge, stehst komplett neben dir und dann irgendwann von heute auf morgen, wirklich plötzlich, von heute auf morgen ist diese Droge weg und dann hast du den kalten Entzug und dann wird dir einfach alles klar.
Aber wie war das bei dir? Du hattest ja, wie du deinen Freund kennengelernt hast.
Ich hatte, glaube ich, so viele Ferragamo-Modelle.
Du hattest die ganze Spring.
Ja, ich hatte
Spring Collection. Spring,
Fall Collection, Summer Collection.
2015
had it all.
Ich habe das sogar an dir beobachtet. Du hattest sie so richtig auf. Ich kann mich erinnern, wir waren damals, wo du noch in deiner alten Wohnung warst, hatten wir einen Nachmittag und da hatten wir eigentlich ein Spiel erfunden, was wir an dieser Stelle sich.
Fangizitrone.
Nein,
Fangilimette.
Was wir an dieser Stelle noch kurz erklären können, man macht sich einen Mojito oder einen Drink der Wahl.
Aber sehr wichtig, es muss zu Mittag sein.
Genau, es muss zu Mittag sein, das kann man nicht am Abend spielen. Und dann, es muss ein Drink sein, wo eine Limette reinkommt. Und da muss man die Limette hochwerfen und so richtig hart fangen in der Luft, so richtig genau. Wie ein Baseball.
Am besten jetzt noch dem zweiten oder dritten Mojito.
Und wir werden wahrscheinlich ein YouTube-Tutorial darüber machen.
Ja, ist sehr empfehlenswert. Ja, worauf wolltest du eigentlich hinaus?
Also ich wollte darauf hinaus, dass ich gesehen habe, wie du diese rosa-rote Ferragamo aufhattest damals.
I owned her.
Du bist dann betrunkener spazieren gegangen mit ihm, also von diesem Nachmittag weg.
Das war unser erstes offizielles Date. Ja.
Wirklich. Was ist das jetzt, diese Brille? Warum sitzt man sie sich auf? Wer hat sie dir aufgesetzt? Warst du, war es jemand anders, war es er?
Ich glaube, ich habe sie mir ausgesucht und er hat sie mir aufgesetzt. Würde ich sagen, was ist die rosa-rote Ferragamo-Brille? Ganz klar, du lernst jemanden kennen oder nicht einmal kennenlernen, du siehst jemanden, der gefällt dir gut, lernst die Person kennen und hast die ganze Zeit über diese rosa-rote Brille auf, weil einfach alles neu ist. Die Person ist spannend, das Umfeld der Person ist spannend, was sie macht ist spannend, die Person kann nichts falsch machen, alles ist toll und cool und wow und augenöffnend und Horizont erweitern und Gott weiß was. Und dann irgendwann ist es doch eh ganz klar, nach einer gewissen Zeit, man lernt sich halt kennen. Das Ganze, alles was am Anfang neu war, wird zur Gewohnheit.
Aber wo glaubst du, wann beginnt das zu kippen? Also wann wird quasi die abgesetzt und verblasst, dieses Rosarot.
Ich glaube, wenn du schon so ein... ich meine, es ist ja so, die rosarote Brille wird ja ersetzt durch etwas anderes. Es ist ja nicht weniger schön. Es ist schwieriger, aber es ist nicht weniger schön. Ja? Und zwar, ich meine, früher hatte ich diese rosarote Brille, aber die war eben gefüllt mit Unwissen. Ich habe die Person nicht gekannt. Du weißt ja nicht wirklich, worauf du dich einlässt. Du bist in dieser Kennenlernphase. Da zeigst du dich von der besten Seite, dein Gegenüber zeigt sich von der besten Seite und die Hormone spielen komplett verrückt. Ja? Eigentlich willst du ja nur vögeln. Aber du wirst dich zurückhalten, weil du wirst doch keine Schlampe sein. Weil da gibt es irgendwie diese, was weiß ich, was für Regeln. Ich meine, ich habe die eben nie eingehalten.
Aber hat man nicht, wenn man sich neu kennenlernt, jeden Tag Sex? Oder ganz oft, wenn man gerade frisch verliebt ist?
Ist nicht so ein Mühe. Ja, aber wenn man aus dem Dating-Modus ist, ich meine, bei uns war es eh ein bisschen ein anderes Thema, weil er hat noch eine Freundin gehabt. Also vielleicht ist das jetzt nicht so das beste Beispiel.
Möchtest du einen Shoutout machen?
Aber grundsätzlich nein. Also ich bin ja überhaupt kein One-Night-Stand-Fan. Also darüber können wir auch mal reden. Da habe ich schon so Horror-Erfahrungen gemacht. Aber... ja, wenn du dann in dieser zweiten Phase bist, am Anfang ist es ja noch so ein bisschen herantasten, will ich nicht. Und dann vögelst du nur, das ist eh ganz klar. Und das ist sowieso, und da hast du auch wenig Zeit, dich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Du blendest dir auch alles aus. Du blendest dir deinen eigenen Alltag aus. Du blendest auch seinen Alltag aus, also eigentlich alles. Da ist nur die Person da. Also
alles, was negativ ist, blendest du aus.
Ja, und alles andere auch. Alles, was halt nicht dein Gegenüber betrifft, oder? Wenn man sich gerade kennenlernt.
Aber
oder kommst du, triffst du den neuen Augenstern und sagst, boah, heute im Büro und dann war das und dann habe ich das und jetzt so einen Steuerausgleich
machen. Ja, würde ich nie sagen.
Eben, ja, aber irgendwann, wenn du halt mit jemandem zusammen bist, ist das halt ein Topic, das man bespricht, ja. Was ja auch viel mit Vertrauen was viel mit Vertrauen auch zu tun hat, ja. Also, was ich meine mit Vertrauen ist, dass du dich dann irgendwann ganz hergibst, ja, und dann einfach nicht mehr das Gefühl hast, du musst dich verstellen. Natürlich verstelle ich mich am Anfang, aber ich zeige mir schon ein bisschen von an. Das ist so wie bei einem Bewerbungsgespräch. Du lässt nicht gleich die ganze Katze aus dem Sack.
Dass du eine Arbeitsherrin bist. Du lässt immer nur so,
wenn du gehst nicht hin und sagst, ja, ich bin super in dem und dem, aber kann schon mal sein, dass ich von 5 Tagen 3-mal verschlafe, weil ich eine Nachteule bin und 9 Uhr ist nicht so meine Uhrzeit und alles drüber ist sowieso der Horror. Nobody would fucking say that. Weißt du, was ich meine? Und der Arbeitgeber würde auch nicht sagen, eigentlich sind alle unsere Projekte komplett Arsch, aber come join us.
Ja, aber okay. Ich finde natürlich, ich glaube, das hat wahrscheinlich einen evolutionären Hintergrund, dass man so eine Brille aufhat, weil Leute haben irgendwie miteinander sich paaren müssen und sich, oder?
Ja, ich glaube das auch. Und wie du sagst, das sind die Hormone. Die spielen so verrückt, dass du gar nicht einmal mehr klar denken kannst. Weil man kennt ja oft so diese Fälle, diese Klischees, ich finde, die passen auch, wenn Freundinnen ihrer Freundin sagen, watch out, mit dem solltest du nicht ausgehen, weil was auch immer, ja, der ist verheiratet und hat 2 Kinder oder ist gerade in einer Scheidung drin oder ist ein Bully oder was weiß ich was, ja, oder ist halt komplett Banane und dann so, nein, ich kann ihn ändern und mit mir ist er anders und bla bla, ja, und dann 4 Jahre später ist genauso dasselbe in grün, ja.
Aber wann würdest du sagen, ist bei dir diese Brille abgefallen?
Boah, ich weiß nicht, das ist schon so viele Jahre her. Ein Jahr hatte ich die sicher.
Was? Ein Jahr lang?
Ja.
Ein Jahr?
Ja, also ein Jahr auch in der Beziehung. Mhm. Sie ist halt, die Brille ist ja nicht so, dass sie dann wirklich schlagartig von heute auf morgen weg ist, sondern es bricht einmal so ein Glasel. Dann fällt dir das andere Glasel raus.
Der Schrauber.
Ja, genau. Und dann wird der Schrauber locker. Ja. Und dann irgendwann fehlt dir ein Bügel und irgendwann denkst du, okay, scheiß drauf, mit so einer halben Brille kann ich eh nichts mehr anfangen, jetzt weg damit. Ja, so auf die Art. Und dann ziehen hoffentlich, ja, wenn das nicht der Fall ist, dann macht's Schluss. Dann ziehen hoffentlich neue und andere Emotionen ein, die spannend sind.
Hass, ja. Wut.
Hass, Wut, Aggression, Eifersucht. ja, das auch. Nein, aber da will ich jetzt gar nicht hin, sondern eine Grundgeborgenheit, die man dann hat und Vertrauen und man fühlt sich dann wohl und man hat das Gefühl, man kann sich gehen lassen und man muss sich einfach nicht verstellen, egal was jetzt das Innere oder das Äußere betrifft.
Möchtest du...
Wieso lachst du so blöd?
Möchtest du vom... erzählen?
Nein. Ach, wirklich? Ja, okay. Also, da waren wir, boah, wie lange waren wir da zusammen? 3 Jahre, Gott sei Dank schon.
Aber wir müssen das introducen. Also, wann hattest du spätestens das Gefühl, jetzt ist die Brille komplett weg?
Ja, so sicher nach 1,5 Jahren.
Was ist da passiert?
Ja.
Was war der Moment?
Da ist halt was passiert, wobei das eigentlich nichts mit dem zu tun hat, aber ich kann es gerne erwähnen, weil du bist nicht so glücklich immer. So, ich bin laktoseintolerant und damals wusste ich das noch nicht und trinke sehr gern Kaffee mit Milch und Joghurt. Ich mag diese Dinge sehr gerne und habe die auch in Mengen zu mir genommen und dementsprechend ist es mir auch nicht so gut gegangen. Das heißt, ich war eigentlich permanent aufgebläht, aber volle Kanne. Man hat sich gesehen, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich habe irgendwie so einen Elefanten in meinem Bauch. Eines Abends gehe ich ins Bett, wieder voll aufgebläht, ich habe solche Bauchwege gehabt, ich habe gedacht, ich muss sterben. Ja? Und in der Regel ist es so, wenn ich dann schlafen gehe und dann am nächsten Tag aufwache, ist alles wieder okay. An diesem Morgen war nicht alles okay. Ich bin aufgewacht und denke mir, boah, da zwickt's und da drückt's und voll unangenehm. Boah, wie soll ich den Tag überleben? Und als Nebennotiz, mein Freund geht Gott sei Dank, verlässt das Haus, bevor ich überhaupt aufstehe in der Früh. Ja?
Bevor du die Augen
öffnest. Bevor ich die Augen öffne, ja. Deshalb habe ich mich eigentlich safe gefühlt, in einem Safe Haven, ja. Und wollte dann aus dem Bett raus, ja. Und irgendwie hat sich mein Fuß in der Decke verheddert und ich habe dann einfach so eine Drehung gemacht, ja. Und bin voll auf meinem Bauch gelandet. Und plötzlich ist mir der Schaß meines Lebens entwichen. Also sowas habe ich noch nie davor und danach erlebt. Wirklich. Und das ist jetzt sicher auch schon wieder 3,5 Jahre her. Der war so laut, dass ich mich selber erschreckt habe und eine Vibration im Hintern gespürt habe irgendwie. Das war so arg, ich mich so erschreckt und gleichzeitig war es das beste Gefühl meines Lebens, weil ich einfach keine Bauchschmerzen mehr hatte und so das ganze Zwicken und alles ist entwichen. Das war einfach, Leute, das war irrsinnig laut und lang. Also wow, sicher so 40 Sekunden, ja. Wo ich einfach regungslos da gelegen bin und einfach, es musste über mich hergehen. Auf jeden Fall, als das dann zu Ende war, ich war im 7. Himmel, ich war glücklich und wie so ein kleines Reh, so im Frühling, ja, konnte ich durch die Wohnung springen. Habe ich mir gedacht, bin aber noch ein paar Minuten gelegen. Und dann bin ich aufgestanden und habe mir gedacht, mein Gott sei Dank ist mein Freund nicht mehr da. Das ist einfach das Peinlichste auf Gottes Erden, ja. So, dann gehe ich arbeiten und der Tag vergeht hin und her. Und dann komme ich am Abend nach Hause und mein Freund schaut mich immer so schief von der Seite an, gell? Und irgendwie so, als hätte er das Gefühl, es müsste mir was sagen. Gell? Und dann schaut er mich ganz, ganz tief, schaut er mir in die Augen und sagt, ich muss jetzt mit dir drüber reden. Und ich so, was? Ja? Und ich bin da so gesessen, er schaut mich an, also ich wollte nur sagen, ich war heute in der Früh noch zu Hause. Boah, das war mir peinlich und mir ist wirklich nichts peinlich. Und ich noch so, wie? Ich habe mir noch gedacht, ich kann das vielleicht irgendwie so unter den Teppich kehren, aber bei einem gewissen Momentum war mir klar, es gibt kein Zurück und das war mir so peinlich. Und dann habe ich mir echt gedacht, der verlässt mich jetzt, weil ich glaube, ich hätte ihn verlassen, wenn ich das gehört hätte. Weil das war es mit Ladylike und hin und her. Das war so der schlimmste Bauarbeiter-Schaß, den man sich vorstellen kann. Ja.
Nicht einmal der hätte das gesagt, oder?
Schön, dass wir dich jetzt Schnecki heute so entertainen konnten in der Folge. Ja, so war das. Und spätestens da würde ich sagen, ist dann auch seine Ferragamo-Brille definitiv in 1000 Teile
heruntergeweht worden.
Heruntergeweht, gebrochen. Ja.
Aber wie, also okay, das war jetzt sozusagen ein Moment of Truth, den ihr da beide hattet. Aber was mich interessiert, ich glaube ja, dass viele Beziehungen scheitern, wenn eben diese Brille weg ist, gell? Und eben so völlige Clarity herrscht, wer der andere ist und so weiter. Und auch, weil dieses Verliebtheitsgefühl wechselt, dieses Spannende, alles ist neu, alles ist aufregend. Wie würdest du sagen, jetzt in einer Beziehung, weicht das Gefühl einem anderen Gefühl oder gibt es immer noch Momente, wo es ein bisschen aufregend ist, dass der andere da ist oder was der andere sagt? Oder ist es völlig boring und einfach nur noch gemütlich?
Nein, also ich würde nicht sagen, dass ein Gefühl das andere weicht. Ich glaube, ganz im Gegenteil, weil sobald diese Frühlingsgefühle am Anfang weg sind und wirklich alles aufregend ist, ja, geht es in eine ganz andere Phase. Also ich muss schon sagen, dass ich schon immer auch aufgeregt bin, wenn ich mich mit ihm treffe, auch jetzt noch. Also wenn wir so ein Date haben oder wir uns jetzt zum Beispiel ein paar Tage nicht sehen oder so, bin ich schon noch aufgeregt und habe schon, also jetzt Schmetterlinge im Bauch würde ich jetzt nicht sagen, das wäre jetzt gelogen, ja, aber ich bin dann schon aufgeregt und freue mich und will ihm gefallen und einen schönen Abend mit ihm haben. Aber wo ich glaube, woran das Problem liegt, dass dann einige Beziehungen oder Liaisons, ja, scheitern, nachdem die Brille quasi shattered ist, ist, dass Leute so People-Pleaser sind, ja. Und da meine ich jetzt, wenn wir zwei zum Beispiel daten und ich wirklich alles mache, um dir zu gefallen, ja, Du sagst zum Beispiel, ah, ich liebe Fußball und ich hasse, zum Beispiel, ich persönlich hasse Fußball, es interessiert mich nicht, ich schaue es mir nicht gerne an, ich betreibe den Sport nicht, es interessiert mich Nüsse. Und ich aber in dieser Phase so tue, als würde mich A, Fußball auch interessieren, B, würde ich sogar so weit gehen, dass ich mich da reinlese, dass ich mit ihm mitreden kann und dann auch noch mit ihm ins Stadion gehe oder sowas. Wie lange willst du sowas aufrechterhalten? Du musst halt authentisch bleiben. Bei uns ist es so, meinen Freunden interessieren viele Dinge, da interessiert es mich mehr, wenn er in China ein Radl umfällt. Das sage ich dir. Aber das weiß er auch. Das sage ich auch. Aber ich bin jetzt nicht respektlos, ich sage, es interessiert mich ein Scheiß, reden wir mit dem anderen drüber, sondern gewisse Themen, die er mit mir teilen will, besprechen wir. Aber jetzt natürlich nicht so ausführlich wie andere Sachen, wo wir Gemeinsamkeiten haben, weil es mich nicht schert. Und umgekehrt genauso. Ich weiß, gewisse Dinge interessieren ihn nicht. Wenn ich das Bedürfnis habe, ich muss es jetzt ansprechen, tue ich es. Aber wenn nicht, dann lassen wir es. Und wenn du von Anfang an dich so komplett verstellst, einfach um dieser Person zu gefallen und ein Idealbild von dir präsentierst, erstens ist das extrem zeitintensiv. Das kostet dich den letzten Nerv und kannst es nicht auf Dauer durchhalten.
Ja, und dann bist du im falschen Film sozusagen, in der falschen Rolle.
Genau, und dann hat er einfach eine oder sie eine andere Vorstellung von dir. Und irgendwann, wenn diese rosa-rote Brille nämlich auf beiden Seiten weg ist und dann diese Vorstellung sich eben wirklich ändert und du dann doch nicht so bist wie am Anfang, dann ist der Clash, glaube ich, zu groß.
Also auf jeden Fall, auf gut Deutsch, man muss von Anfang an möglichst authentisch und man selbst sein, also soweit es geht. Natürlich nicht.
In den essentiellen Dingen, ja, dass man jetzt nicht mit der Tür ins Haus fällt, ich sehe, okay, ich erzähle jetzt, also ich muss jetzt auch nicht meine Skelette aus dem Keller holen. Ich denke, man muss sich per se nicht verstellen, weil man ist so, wie man ist. Und wenn die Person dich so nicht mag, wie du grundsätzlich bist, dann hat das sowieso keine Zukunft. Weil, glaube mir, auf lang oder kurz, kein Mensch auf der Welt kann es so lange durchziehen, jemandem etwas vorzumachen, wohinter er nicht wirklich steht. Das geht nicht. Aber oder du zerstörst dich selber damit.
Was, dass ich das Gefühl habe, dass man auch nachträglich sich rosa-rote Ferragamos aufsetzen kann oder aufgesetzt bekommt. Weil ich habe zum Beispiel ein Date von mir, also ein Gspusi, mit dem ich auch geschlafen habe und mit dem ich befreundet war und so weiter. Da haben wir uns ein bisschen zerstritten oder auseinandergelebt oder so irgendwie. Und ich war so ein bisschen verletzt von ihm, weil er sich blöd benommen hat und so. Und da habe ich halt das Gefühl, ich denke gerade fast jeden Tag an dem und ich weiß nicht warum.
Jetzt?
Ja.
Warum?
Ich weiß es nicht. Ich denke fast jeden Tag an diesen Typen und ich weiß nicht warum.
Ich weiß warum.
Obwohl er sein Arsch war.
Ich weiß warum. Because you're fucking horny.
Nein, nichts Sexuelles denke ich an ihn. Nur manchmal. Aber meistens nicht.
Woran denkst du denn?
Ich denke daran, dass ich wie gemeiner zu mir war. Oder ich denke daran, was ich vielleicht falsch gemacht habe oder ob ich was anders hätte machen können oder ob es von vornherein, was seine Intentionen waren und hin und her. Also ich denke zu viel über
Denkst du deinen Kontext darüber nach, weil du wissen willst, was da schiefgelaufen ist, damit du es bei einem anderen nicht falsch machst oder willst du ihn zurück oder wie ist da dein Gefühl?
Na, eher so, als hätte ich wieder eine rosa-rote Brille auf, als würde ich ihn wieder als würde ich fast vergessen, dass er ein Arsch war, wieder, und nur das Gute zurücksehen.
Aber das finde ich eh gut, das mache ich auch, weil ich hatte auch so die ein oder andere, eigentlich nur eine, ein Ding mit einem Typen, das irgendwie, wo er mir dann voll das Herz gebrochen hat und im Nachhinein, also mir ist immer noch bewusst, dass er ein Arschloch war, ja, und Gott sei Dank ist Karma ein Bitch und er hat es noch nicht, wirklich nachdem es mit uns aus war, was ist bei ihm bergab gegangen. Wirklich? I love it, wirklich? Muss ich echt sagen. Aber da denke ich auch an die guten Seiten zurück, ja, und so Dinge, die mir gebracht haben und die ich gut gefunden habe. Da haben wir ja mal in der letzten Folge oder vorletzten über diese Anal-Geschichte gesprochen.
Mhm. Ah, das ist der.
Das ist der. Mhm. Und denke da, ich glaube, das ist die Natur des Menschen, dass man per se immer an gute Dinge zurückdenkt und nicht an den schlechten Dingen verharrt.
Aber irgendwie, ich finde es so komisch, dass ich an dir das die ganze Zeit denken muss.
Oder das
so
ist oft. Eine Phase, vergiss das. Also ich glaube nicht, dass du jetzt im Nachhinein die rosa-rote Brille aufsetzt. Das gibt's, glaube ich, schon. Weil du das gemeint hast, das gibt es sicherlich. Also ich glaube, sogar dann kommt die rosa-rote Ferragamo-Brille wieder hervor. Ich glaube, man sammelt dann so die Bruchstücke wieder auf, gerade dann, wenn man das Gefühl hat, es läuft nicht mehr gut. Weißt du, was ich meine? Dann sitzt man am Tisch und klebt die Brille und denkt sich, ma, aber es war doch so schön vor 5 Jahren.
Und die sitzt jetzt fix auf, so auf die Art, ja.
Genau, und wo er mir doch Rosen geschenkt hat und wie wir diese schönen Gespräche hatten und wie er mich und meine Familie unterstützt hat oder was auch immer. Ich glaube, dann sehnt man sich diese Zeiten oder sehnt sich all die guten Dinge und auch wenn das ewig lang dazwischen liegt, alles zusammen, einfach nur, um sich selber zu beweisen, dass das die Person ist, mit der man zusammen sein will und dass es die richtige Person ist. Obwohl es wahrscheinlich gar nicht so ist.
Aber weißt du, was lustig ist? Bei meinen Großeltern zum Beispiel, die waren am Anfang sicher fix verliebt ineinander beide. Und dann hatten sie, wie ich so Teenager war, die mega Ehekrise und haben sich wirklich gehasst, so auf die Art, oder ziemlich überhaupt nicht mögen. Überhaupt nicht nett zueinander, wirklich gemein. Oder nicht gemein, aber halt, die haben sich nicht mehr mögen. Und jetzt mit über 80 oder, mit über 70, ich will es jetzt nicht älter machen, als sie sind, sind die so verliebt und lieben sich wieder. Und da denke ich mir manchmal, jeder normale Millennial hätte sich schon längst getrennt oder scheiden lassen in so einer Ehekrise und hätte sich jemand Neues gesucht. Und die sind jetzt wieder total verliebt. Glaubst du, dass es in unserer Zeit mittlerweile so ist, dass man einfach zu schnell dann sagt, okay, die Liebe ist weg, alles ist scheiße, ich brauche wieder eine neue Ferragamo, die ich aufsetzen kann. Glaubst du, tun es die Leute zu schnell wegwerfen, die Beziehung?
Ja, glaube ich schon, weil wir leben ja in diesem wirklich schnelllebigen Zeitalter. Alles muss schnell gehen, man hat keine Zeit für Dinge, man hat keine Geduld. Wenn es nicht funktioniert, next. An jeder Ecke ist eine neue Opportunity. Dann hast du Vorstellungen mit, du musst Karrierefrau sein, Kinder kriegen, Haus haben, er muss einen guten Job haben und so weiter und so fort. Wenn es nicht passt, der Nächste, das glaube ich schon. Und ich glaube auch, dass die Leute sich auch die Zeit heutzutage nicht mehr nehmen wollen, weil sie es können, um an Beziehungen zu arbeiten. Ja? Und eine Beziehung ist eine lebenslange Arbeit. Und manchmal brechen auch Dinge in einer Beziehung, die einfach dann länger brauchen, dass man sie reparieren kann. Und das und oft tun sich Leute diese Mühe nicht an und sagen, ja, okay, hat nicht gut funktioniert oder es wird nicht wieder so wie früher, weil ich habe ihn verletzt oder er hat mich verletzt. Ja.
Aber würdest du sagen, dass du schon quasi Krisen überstanden hast?
Ja, sicher. Ja.
Aber wie kann man, zum Beispiel eine Freundin mir mal erzählt, sie hat eine Krise mit ihrem Freund und das hat sicher so ein Jahr gedauert, wie sie sich so... Also sie haben jetzt nicht ein Jahr gestritten, aber ein Jahr war so richtig zach. Mhm. Gell? Und dann ist auf einmal der Knopf aufgegangen, dann hat es wieder funktioniert. Und was würdest du sagen, deiner Erfahrung nach, wie lange hast du da irgendwie diese Dürreperiode oder wie nennt man das, diese harte Zeit gehabt?
Ist sicher auch ein Jahr, wenn nicht länger, ja. Sicherlich. Ja. Weil wie du sagst, es ist ja nicht so, dass man sich jeden Tag anschreit, aber man merkt schon, dass es anders ist und man distanziert sich ein bisschen. Und ich glaube, dass da ganz wichtig ist, also ich meine, natürlich müssen beide offen dafür sein, wenn nur einer will und der andere nicht, ist es halt leider so. Aber ganz klar miteinander sprechen, ich glaube, kommunizieren ist das A und O, dass man einfach offen miteinander spricht und auch wenn es einem peinlich ist oder man glaubt, es ist peinlich, einfach offen sagt, was man empfindet und wie man die Dinge oder Situationen vielleicht wahrnimmt und einfach versucht, einen offenen Austausch zu führen.
Ja, aber oft will ja jemand nicht reden.
Das gibt's nicht, finde ich. Ja. Es gibt nur Leute, die mehr oder weniger reden. Es gibt Leute, die vielleicht introvertiert oder extrovertierter sind. Aber wenn man in einer Partnerschaft, dann spricht man miteinander. Mal mehr, mal weniger. Es gibt eine, der mehr redet, und andere, wenn man spricht miteinander. Weil es gibt es nicht, dass einer nicht kommunizieren will.
Ich finde ja, eng verknüpft mit dieser rosa-roten Brille ist ja auch dann die Zurückweisung oder das Brechen von etwas. Weil nicht alle rosa-roten Brillen... Nicht alle rosa-roten Brillen tun ja münden in einer Beziehung, sondern viele, wie du sagst, merkt man, aha, das ist jetzt weg, das war jetzt, wie konnte ich nur in den jetzt verliebt sein oder verschossen sein? Und oft ist ja damit so ein Gefühl der Zurückweisung damit verbunden oder dass man Liebeskummer hat und so weiter.
Natürlich, ja.
Und weißt du, was ich mir da jetzt gedacht habe gestern oder so? Da habe ich mir gedacht, ich glaube, sobald man nicht mehr das Bedürfnis hat, auf die Insta-Story von diesem Spursi raufzuschauen, ist man geheilt. Das ist für mich
irgendwie. Stimmt, du hast recht. Da stimme ich dir sowas
von. Weil zu. In der harten Phase ist es vielleicht so, dass man denkt, okay, ich darf jetzt ja nicht draufschauen, sonst sterbe ich. Dann kommt für mich immer die Phase, okay, mit einem Fake-Profil schaue ich es mir an. Und bin dann,
okay, so weit bin ich noch nicht gegangen.
Und bin dann top informiert immer und schaue das die ganze Zeit. Dann kommt die Phase, ich schaue es mit meinem richtigen Profil an, weil ich bin jetzt schon fast über den Berg, aber ich bin doch noch interessiert. Und wenn einmal die Phase kommt, wo man sich denkt, Alter, das interessiert mich jetzt überhaupt nicht, was der da macht, also ich schaue nicht einmal drauf, ich glaube, dann ist man final geheilt.
Ich habe das mit dem Fake-Profil nicht, aber ich habe dieses, ich stehe da früh auf und stalke, bis ich schlafen gehe.
Der Shit out of
aber nicht nur Instagram, Facebook, alle anderen, das Internet durchforsten, was auch immer, da kommt man nicht auf die ärgsten Sachen. Dann Freunde von Freunden, irre, und das konstant. Also ich glaube, 1000 Mal am Tag ist sicher nicht übertrieben. Und ich glaube, das stimmt, wenn dann der Tag kommt, wo du mal ein paar Stunden nichts tust und drauf kommst, dass du nichts gemacht hast, und aber jetzt nicht das Gefühl hast, du...
Ja, da wenn du tagelang drauf nicht drauf schaust. Ich habe zum Beispiel über meinen Gspusi, mein Ex-Liebschaft, den ich What's His Name nenne, für alle, die es noch nicht wissen, weil das ist ein Spitzname für mich. Und der What's His Name, da schaue ich nicht einmal mehr auf die Instagram-Story. Es interessiert mich irgendwie nicht mehr.
Ja,
manchmal schaue ich drauf und denke mir, aha, jetzt macht er das, irgendwie langweilig, irgendwie nicht langweilig. Manchmal denke ich mir, ah, jetzt hat er, einmal habe ich ihm, also man hat da so Blumen bei sich zu Hause und denke mir, aha, schön, aber meine sind schöner. Whatever. Aber ich glaube, dann ist man final geheilt. Das ist, glaube ich,
das ist ein guter Punkt, das bei mir auch so. Da ist man wirklich final geheilt. Mhm. Und die Essenz ist ja nicht nur das Social Media, sondern WhatsApp. Ich finde, das ist der Overkill.
Immer wie meinst du das?
So, ja, wann war er online und wieso schreibt er mir jetzt nicht doch und so, also ganz am Anfang, weißt du, dann irgendwann weißt du eh, dass er dir dann nicht mehr schreibt, ja. Aber das ist ja für mich immer so der Overkill, das hasse ich ja. Ich wäre ja so gern wieder in einer Zeit, wo du irgendwie pro Buchstabe 1 Cent zahlen musst.
Aber weißt du was, weil du von WhatsApp redest, ich finde auch, kennst du das? Am Anfang will man natürlich nicht sofort immer zurückschreiben, weil es
ja. Ja, dann liest du es, dann machst du es nicht auf.
Oder ich schreibe dir manchmal, wenn ich auf WhatsApp was habe, schreibe ich dir auf iMessage.
Ja, genau.
Weil ich mir denke, ich möchte jetzt nicht online gewesen sein und das ist so peinlich eigentlich. Ich bin nämlich wie ein Teenager irgendwie. Glaubst du, machen das normale Erwachsene echt so?
Ja, ich glaube schon.
Okay. Weil ich denke mir, ich glaube, wenn dir
das
diese.
Das ist unsere Millennial-Krankheit.
Wenn es dir super wurscht ist, dann schreibst du sofort zurück, dann stört es dich dann, wenn du online warst und zurückschreibst.
Nein, ist komplett egal. Ja. Nein, aber das stimmt, das ist echt.
Aber weißt du, was ich auf meinem WhatsApp habe? Kennst du die Archivierfunktion?
Ja, sicher, habe ich auch.
Ich habe, glaube ich, 90 Chats archiviert.
Okay, that's heavy. Why?
Okay, ich glaube, wahrscheinlich sind 15 davon irgendwelche Gruppen, die ich nicht mehr verwende oder whatever. Aber die anderen sind Leute, die mich enttäuscht haben. Oder die ich mir nicht mehr mag oder die auf die ich einen Schleim habe oder die ich mich nerven. Und das ist so satisfying für mich, dann zu swipen, so archivieren.
Wirklich?
Ja.
Also alle, die deine Ferragamo brechen,
die sind so archiviert. Und weißt du, warum ich es
nicht lösche? 90 ist aber eine gute Nummer.
Naja, sag, 15 sind wirklich, müssen abgezählt werden. Und ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht sind 70, aber es ist echt eine hohe Zahl. Es ist näher bei 100 als bei 50.
Ja.
Und ich muss sagen, ich bin erst jetzt drauf gekommen, fuck, ich habe so viele archivierte Chats. Man muss auch zu meiner Verteidigung haben, zu sagen, ich habe schon seit 5 Jahren dieses WhatsApp und nie gelöscht. Also kann man.
Ist trotzdem eine hohe Zahl, muss ich sagen.
Aber was ich jetzt an dieser Stelle jedem rate, und dir rate ich es auch, falls du Gott bewahre, vielleicht irgendwann wieder mal auf Tinder unterwegs bist oder so.
Gott bewahre.
Gott bewahre, okay, auf Holz klopfen. Und Prost.
Prost. Hell no.
Was ich wirklich empfehle ist, lösch niemals WhatsApp-Chats. Und weißt du warum?
Nein.
Ich habe das eben gemacht bei dem Typen, von dem ich dir gerade früher erzählt habe, an den ich gerade jeden Tag denken muss.
Mm.
Und habe das so verklärt in Erinnerung und habe mir gedacht, ich bin an allem schuld, warum das zu nichts geworden ist. Gell? Und dann habe ich mir jetzt irgendwann einmal durchgeschaut im Chat und super weit zurückgescrollt, wo ich gedacht habe, dass ich es vergeigt habe. Und bin draufgekommen, er hat es auch vergeigt. Nicht nur ich.
Also ich bin so ein Egoman in dem Sinne, mir käme das nie in den Sinn.
Das zu denken,
dass so es verklärt andere. Zu denken und sagen, das ist alles meine Schuld.
Nein, na, ich schon. Also ich habe auch gesehen, dass ich Fehler gemacht habe, wenn ich das so
aber
lese.
Fehler aber Fehler macht jeder, das ist ja normal.
Aber
ja?
Ich habe gesehen, dass es nicht nur an mir gelegen hat. Und was ich auch sagen muss, das sage ich oft so, eine Freundin von mir hat einmal mit ihrem Ex-Freund, sie hat sich von ihrem Freund getrennt. Oder sie war gerade in Trennung von ihrem Freund und ist halt bei mir in der Küche gesessen und sagt, boah, ich habe gerade voll das arge Wording, ich schreibe gerade und ich muss voll aufpassen, was ich schreibe, das ist richtig arge Situation gerade, die ich da habe. Dann habe ich zu ihr gesagt, hey, du kannst dem alles schreiben, was du willst oder nichts schreiben, was du willst. Wenn er wirklich in dich verliebt ist, dann lass er sich von irgendeiner Nachricht, die gut oder schlecht formuliert ist, nicht abhalten. Oder? Das ist so meine Theorie. Ich glaube nicht, dass eine Nachricht oder so das Herumtexten eine Liebschaft oder eine Liebe zerstören kann. Ich glaube...
Nein, das kann es sicher nicht. Ich meine, ich glaube, es ist sowieso immer das Schlimmste, wenn du irgendwie einen Konflikt hast in irgendeiner Form und das via WhatsApp löst.
Nee, aber kann es kaputt werden? Ich glaube nicht, weil ich denke mir...
Nein, das glaube ich auch
nicht. Ich glaube, wenn jemand dich will, dann oder es jemandem an dir etwas liegt, dann steht er vor der Tür, bevor er dich nicht erreicht. Oder wenn er es nicht macht, ist es vielleicht nicht Liebe genug, oder? Genug Liebe.
Ja, ich meine, ich glaube, um da jetzt nochmal so die Klammer auch zu ziehen, ist, ich glaube, man muss sich immer vor Augen halten, ist so die Vorstellung, die man hat und eine Erwartungshaltung, die man selbst hat und sich dann genauso ein Gegenüber anschauen. Ich bin so ein typischer Charakter. Ich bin so jemand, ich würde gewisse Dinge so und so machen. Für mich ist Zuneigung das und das. Und wenn ich nicht genau so was Ähnliches retour kriege, dann hat er mich nicht gern. Oder dann liebt er mich nicht
so. So denkst du?
Ja, ich bin schon ein bisschen so. So, ich würde jetzt zum Beispiel, irgendein banales Beispiel, ja, ich würde jetzt zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, mein Freund einen runden Geburtstag hat, ich würde ihm eine Party schmeißen und dieses machen und jenes und das. Ja. Mhm. Und unterbewusst habe ich dann diese selbe Erwartungshaltung auch an meinen Partner, weil das ja für mich
Liebe ist,
die Liebe, also, oder für mich in dem blöden Beispiel jetzt quasi ein Beispiel meiner Zuneigung wäre. Und wenn ich nichts auch sowas zurückkriege, dann hat er mich doch gar nicht so gern, so auf die Art. Ja. Und das ist in, glaube ich, jedem scheiß Lebensbereich bei mir so. Aber ich glaube, da muss man sich davon distanzieren und ich versuche es mir immer wieder vor Augen zu halten. Und ich glaube, das ist auch so das Gefährliche an der Ferragamo-Brille. Dass du sie dir aufsetzt und nicht nur dich selber besser darstellst, wie ich ja gesagt habe, man sollte nicht sich ein bisschen besser darstellen, als man eigentlich ist, weil du ziehst es nicht durch, sondern du hast doch, du gibst all das an Energie und Wünschen und Vorstellungen in dein Gegenüber rein, wenn du die Brille trägst und bildest dir dann so mit ein, dass das der Mann oder die Frau für dein Leben ist und wenn diese Brille dann irgendwann weg ist, die dich ja sehr unterstützt in dieser Vorhabe, dann ist der Clash zu groß.
Ja, du tust dem anderen Unrecht, weil er genau. kann ja nichts dafür, was genau. du in ihn hineininterpretierst.
Genau. Daran scheitert es. Ja? Oder zum Beispiel, was jetzt so in meinem Alter jetzt immer so mehr Thema wird, ist Kinderkriegen. Ja? Ich kenne einige, die sagen, sie wollen unbedingt Kinder und die reden schon seit 100.000 Jahren von Kindern. Und ihr Partner, die haben von Anfang an gesagt, die Typen, sie wollen keine Kinder, aus welchen Gründen auch immer.
Und die haben nicht zugehört, oder?
Und sie hören schon zu, aber sie sind dann so, das sagt er jetzt, aber in ein paar Jahren und hin und her. Und ich glaube, wenn gewisse Leute genau bei solchen Dingen ganz klar sagen, was sie wollen, dann ändert sich das nicht. Und das hat nichts damit zu tun, dass dich die Person weniger lieb hat oder nicht, sondern es ist einfach ein... Und da ist dann wieder diese rosa-rote Brille, die man sich wieder aufzwängt, wenn man will unbedingt an dieser Person
anhalten. Das kann wirklich fatal sein in dem Zusammenhang, weil wenn du jetzt dann 4 Jahre mit jemandem zusammen bist und erst dann es realisierst, dass der das ernst meint, dass er zum Beispiel keine Kinder will... Das ist doch schon wirklich ein Problem.
Und in
oder?
Dem Fall, wenn wir das Beispiel jetzt am Tisch haben, das ist ein Trennungsgrund. Weil das ist ja nicht wie, ich will einen Hund und ich will eine Katze und man findet einen Kompromiss. Also das ist ja ein urbiologisches Bedürfnis, das Frauen haben. Und wenn das der Mann nicht quasi erfüllen möchte, ist das halt ein Thema, das man nicht lösen kann, meiner Meinung nach. Und deshalb ist die rosarote Brille, finde ich, einerseits, ich liebe sie. Ich hätte dieses Gefühl total gern wieder. Also es ist richtig cool, wenn du so, da bist du einfach wieder so ganz jung und unbeschwert und frei und es gibt keine Probleme und es gibt eigentlich nichts um dich herum, außer diese Person und was du als nächstes mit der machst. Und auch wenn das jetzt nur auf der Couch sitzen ist, ich meine, seien wir uns mal ehrlich, wenn du die Brille, die Ferragamo aufhast, gibt es nichts Cooleres, als mit dieser Person einfach auf der Couch zu sitzen. Was eigentlich was saulangweiliges ist, so per se, oder? Oder nicht etwas, was du jetzt unbedingt permanent machen willst. Aber da ist es the best shit ever. Aber sie ist auch gefährlich.
Also
weil du dir nicht dein Luftschloss bauen kannst.
Also Leute, mit dieser Warnung beenden wir den Podcast für heute.
Und mit einem kleinen Tipp, immer verhüten, mit oder ohne Ferragamo am Start.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.